Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Jahrespressekonferenz in diesem Jahr an einem ganz besonderen und für Sie eher ungewohnten, aber für Siemens sehr, sehr charakteristischen Ort. Wir haben das ganz bewusst diesmal so angelegt, um Ihnen zusätzlich zu der Präsentation von Geschäftszahlen auch einen unmittelbareren Einblick in unsere Welt zu geben. Zu Beginn kurz noch ein paar organisatorische Hinweise. Zunächst nochmal die Bitte an Sie, dass Sie Ihre Handys ab- oder auf still schalten, und die Bitte an die Fotografen, dass Sie während der Pressekonferenz auf das Einsetzen Ihrer Blitzlichter verzichten. Für die englische Pressekonferenz liegen Ihnen am Eingang die Kopfhörer parat. Die englischen Wortbeiträge werden ins Deutsche übersetzt und wir antworten in Deutsch und Sie haben dann die englische Übersetzung auf Kanal 11. Außerdem übertragen wir die Pressekonferenz ins Internet. Wir beginnen mit dem Statement von Herrn Löscher zu den Geschäftszahlen des Jahres 2012 und zum Quartal. Danach stehen Ihnen Herr Löscher und unser Finanzvorstand Herr Käser für Ihre Fragen zur Verfügung. Herr Löscher, bitte.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz der Siemens AG und herzlich willkommen auch hier in unserem Gasturbinenwerk in Berlin. Die Turbinen, die Sie hier im Hintergrund sehen, produzieren und erreichen in Kombination mit einer Dampfturbine einen Effizienzgrad von über 60%. Das ist also ein Weltrekord, das ist die leistungsstärkste Gasturbine der Welt. Wir übertreffen damit auch alle unsere Wettbewerber und das ist auch unser Anspruch, wenn wir insgesamt über Spitzenleistungen sprechen für die Firma insgesamt. Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns in diesen Anspruch verstärkt. Wir haben unseren Umsatz in einem schwierigen Umfeld um rund 7% auf 78,3 Milliarden Euro gesteigert. 2012 haben wir mit 5,2 Milliarden Euro das zweithöchste operative Ergebnis in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Aber bei Auftragseingang und Profitabilität haben wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Das erhöht unsere Motivation nach vorne. Unsere Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir jedoch trotz erheblicher Einmalbelastungen erfüllt. Moderates organisches Umsatzwachstum, eine Book-to-Bill-Ratio von rund 1 und ein Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten im Rahmen der Bandbreite unseres zum Halbjahr gegebenen Ausblicks. Damit steht auch für das Geschäftsjahr 2012 für das, was für Siemens über die gesamte vergangene Dekade gilt. Wir haben unsere Ergebnisse in den letzten 10 Jahren deutlich gesteigert. Im Jahre 2002 lag das Ergebnis pro Aktie bei 2,92 Euro. Im Geschäftsjahr 2011 betrug das Ergebnis pro Aktie 7,04 Euro. Und für das Geschäftsjahr 2012 liegt es bei 5,09 Euro. Unsere Aktionäre partizipieren an dem guten Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres. Vorstand und Aufsichtsrat werden in der Hauptversammlung im Januar erneut eine Dividende in der Höhe von 3 Euro vorschlagen. Zusätzlich haben unsere Aktionäre auch von unserem Aktienrückkauf in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro der vergangenen Monate profitiert. Gestern haben wir ihn abgeschlossen. Für die Zukunft streben wir eine Ausschüttungsquote aus Dividende und etwaigen Aktienrückkäufen von 40% bis 60% an. Meine Damen und Herren, zunächst nun ein näherer Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Es war ein herausforderndes Jahr. Von der Konjunktur gab es entgegen unseren ursprünglichen Erwartungen zunehmend Gegenwind. Und darüber hinaus waren wir in einzelnen Geschäften mit spezifischen Problemen konfrontiert. Dazu haben wir Ihnen im Verlauf des Geschäftsjahres mehrfach schon berichtet. In diesem Umfeld haben die Siemens-Mitarbeiter im vergangenen Jahr hart gearbeitet und dafür möchte ich auch allen unseren Mitarbeitern in aller Welt und auf allen Ebenen des Unternehmens ganz, ganz herzlich danken. Die Vielfalt unserer Mitarbeiterkultur ist eine besondere Stärke von Siemens. Allein im hiesigen Gasturbinenwerk arbeiten insgesamt Mitarbeiter aus 45 Nationen. 90% der Produkte, die hier gefertigt werden, gehen in den Export. Das zeigt einfach einerseits die Leistungsstärke, die Globalität, aber auch die Vielfalt der Erfahrung und des Hintergrunds unserer Mitarbeiter. Ich komme nun zu den Ergebnissen unserer vier Sektoren. Im Sektor Energie ist das Bild differenziert. Der Umsatz stieg stark um 12% auf 27,5 Milliarden Euro, während der Auftragseingang um 14% auf 26,9 Milliarden Euro zurückging. Das Ergebnis des Sektors liegt bei 2,2 Milliarden Euro. Es wurde stark beeinflusst durch die bekannten Lasten aus Projekten zur Netzanbindung von Offshore-Windparks in der Nordsee und durch eine Neubewertung von Forderungen und Kreditrisiken im Zusammenhang mit Altverträgen im Iran. Dagegen profitiert der Sektor von seiner breiten Aufstellung entlang der gesamten Energiematrix. Sie eröffnet uns zahlreiche Chancen, an der Neuordnung der Energieversorgung in Deutschland und weltweit teilzuhaben und sie führend zu gestalten. Im Juli haben wir den Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks Lauswart in Düsseldorf erhalten. Mit einer elektrischen Blockleistung von rund 595 Megawatt und einem Wirkungsgrad von mehr als 61% erreicht das Kraftwerk mit beiden Parametern neue Spitzenwerte. Ebenfalls im Juli haben wir mit Dong Energy ein Rahmenabkommen zur Lieferung von 300 Windturbinen mit einer Leistung von 1800 Megawatt für den Gunfleet Sands Offshore Windpark in Großbritannien unterzeichnet. Die Windturbinen werden von den weltweit längsten Rotorblättern angetrieben und operieren erstmals ohne Getriebe. Und vor einem Jahr haben wir unser neues Gasturbinenwerk in Charlotte, North Carolina eingeweiht. Ausgangsbasis, um von der sehr positiven Entwicklung zu profitieren, die in den USA für den Energieträger Gas zu erwarten ist. Der Sektor Industrie hat sich angesichts der abflachenden Konjunktur sehr stabil entwickelt. Hier stieg der Umsatz um 5% auf 20,5 Milliarden Euro bei einem leichten Rückgang des Auftragseingangs auf 20 Milliarden Euro. Das Ergebnis des Sektors liegt bei 2,5 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Sektor gezielt im Bereich der vertikalen IT verstärkt, also im Softwarelösungsbereich, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Industriekunden ausgerichtet sind. Dieser Markt hat bereits heute ein jährliches Volumen von 60 Milliarden Euro und er wächst im Vergleich zu den klassischen Märkten mit etwa 8% pro Jahr überdurchschnittlich stark. Wir haben unsere Position auf diesem Feld im vergangenen Geschäftsjahr weiter ausgebaut. Mit dem Zukauf des kanadischen Netzwerkausrüsters Rugged.com, mit dem Zukauf des deutschen Softwareunternehmens EBS und auch mit unserer Investition von über 20 Millionen Euro in ein neues Industry Software Center in Genua. Ab 2014 wird es mehr als 600 Arbeitsplätze bieten und unsere Kompetenzen in der vertikalen IT bündeln. Wir sehen für uns sehr gute Chancen in diesem Markt. Auf das Thema komme ich am Ende meines Überblicks nochmals zurück. Der Sektor Infrastructure and Cities hat ein Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Sein Umsatz stieg um 4% auf 17,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang ging um 20% auf 17,2 Milliarden Euro zurück, hauptsächlich aufgrund im Vorjahr gebuchter Großaufträge im Bahngeschäft. Sie erinnern sich sicherlich noch alle an den Großauftrag, den ICX. Es ist völlig klar, dass es bei diskretionärem Projektgeschäft nicht immer stetige Jahresscheiben gibt. Und nach 2011 mit Rekordaufträgen war 2012 ein Jahr mit keinen vergleichbaren Großaufträgen im Bahngeschäft. In allen anderen Divisionen des Sektors haben wir ein größeres Auftragsvolumen verbucht als im Vorjahr. Für unser Geschäft in Städten und urbanen Ballungsräumen erwarten wir weitere Impulse von unserem Zentrum für nachhaltige Stadtentwicklung in London, The Crystal. Im September haben wir es eröffnet und viele konnten sich dieses Zentrum ja auch vor Ort bereits anschauen. Im Sektor Healthcare schließen wir und blicken wir auf eine sehr positive Entwicklung. Sie belegt den Erfolg des Sektors bei der konsequenten Umsetzung der vor einem Jahr gestarteten Agenda 2013. Das Ergebnis des Sektors ist um mehr als ein Drittel auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen und der Umsatz um 9% auf 13,6 Milliarden Euro. Auch beim Auftragseingang hat der Sektor zugelegt um 5% auf 13,8 Milliarden Euro. Zudem hat der Sektor im März mit den neuen Magnetresonanztomographen Magnetom Spectra eine weitere wegweisende Innovation im 3-Tesla-Bereich vorgestellt. Er setzt mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis neue Maßstäbe bei der Kosteneffizienz und erschließt damit neue Marktsegmente für den Einsatz dieser Technologie in der medizinischen Breitenanwendung. Meine Damen und Herren, soweit zum Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben viel erreicht, aber nicht alles, was wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Das zeigt sich auch in unseren One Siemens Cockpit. Beim Umsatzwachstum oben links im Cockpit haben wir unsere Wettbewerber zuletzt deutlich übertroffen. Bei den Ergebnismargen oben rechts haben die Sektoren Energie und Infrastructure and Cities ihre Zielbänder nicht erreicht. Die Ergebnismarge des Sektors Industrie war innerhalb des Zielbandes rückläufig. Der Sektor Healthcare konnte seine Marge verbessern. Unsere Kapitaleffizienz ist zurückgegangen, auch wenn wir innerhalb des Zielbandes lagen. Das Kapitalstrukturziel hatten wir 2011 zugunsten hoher Liquidität ganz bewusst unterschritten. Inzwischen haben wir mit Maßnahmen wie dem bereits angesprochenen Aktienrückkauf wieder Kurs auf unser ursprünglich definiertes Ziel aufgenommen. Meine Damen und Herren, es ist klar, wir möchten die hohen Ziele erreichen, die wir uns selbst gesetzt haben. Dabei geht es uns um einen Spitzenplatz, immer relativ zum Wettbewerb. Mittelfeld ist für Siemens einfach nicht gut genug. Mit dem Programm Siemens 2014 wollen wir diesen Anspruch wieder gerecht werden. Das Programm untermauert unser Zielsystem One Siemens, forciert seine Umsetzung und festigt unsere Strategie für profitables Wachstum hin zu einem mittelfristigen Anspruch auf 100 Milliarden Euro. Auf diesem Weg erwarten wir uns von der weltweiten Wirtschaftsentwicklung zumindest für das Jahr 2013 keinen Rückenwind. Umso wichtiger ist es, dass wir selber effizient arbeiten, dass wir produktiver werden, dass wir uns noch besser auf die Herausforderungen unserer Märkte und der Weltwirtschaft einstellen. Denn wir wollen auch in Zukunft so finanzstark sein wie in den vergangenen Jahren und uns im Wettbewerb so erfolgreich behaupten wie im Geschäftsjahr 2011. Wir wollen weiter profitabel wachsen und wir wollen die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen, die Siemens in den vergangenen Jahren genommen hat. Dementsprechend ist es unser Ziel, bis 2014 die Ergebnismarge unserer Sektoren von 9,5% im Jahr 2012 auf mindestens 12% im Jahre 2014 zu steigern. Alle Sektoren streben an, ihre Ergebnismargen zu verbessern und in ihren jeweiligen Zielbändern zu liegen. Wir wollen diese Steigerung erreichen, indem wir unsere Bruttoproduktivität stärken, und zwar um insgesamt rund 6 Milliarden Euro. Dafür haben wir im Unternehmensprogramm Siemens 2014 5 Hebel definiert. Hebel 1 sind Kostensenkungen, insbesondere auf der Bruttomarge. Hier erwarten wir den stärksten Beitrag von Seiten des Einkaufs. Daraus erwarten wir in den kommenden 2 Jahren einen Ergebnisbeitrag von rund 3 Milliarden Euro, insbesondere durch die stärkere Verzahnung von Einkauf und Supply Chain Management mit dem Engineering und der Entwicklung, zum Beispiel mit Design-to-Cost-Maßnahmen für unsere Produkte. Einen weiteren starken Beitrag von etwa 1 Milliarde wollen wir erreichen, indem wir unsere globale Auslastung und Präsenz verbessern, also durch die Optimierung der Forschungs- und Fertigungsstrukturen. Und wir wollen 1 Milliarde Euro einsparen, indem wir die Qualität und Effizienz unserer Prozesse und des Projektmanagements verbessern. Im Zuge dieser Maßnahmen rechnen wir mit Transformationskosten von in Summe bis zu 1,5 Milliarden Euro während der kommenden 2 Jahre. Im Geschäftsjahr 2013 wird davon ein Betrag von bis zu 1 Milliarde anfallen, die sich aus einer Vielzahl von Maßnahmen zusammensetzt. Ein Beispiel sind Abschreibungen. Der 2. Hebel zielt auf die kontinuierliche Stärkung unseres Kerngeschäfts. Dazu gehört, dass wir unser Portfolio in wichtigen Bereichen gezielt einerseits durch Akquisitionen ergänzen und weniger profitable Geschäfte prüfen und verändern, damit sie unser Ergebnis nicht auf Dauer belasten. Ich komme darauf noch einmal zurück. Der 3. Hebel zielt auf das sogenannte Go-to-Market. Wir wollen uns im Vertrieb besser aufstellen und damit unseren regionalen Marktzugang optimieren. Dabei werden wir unsere Aufstellung flexibler an regionale Gegebenheiten und Potenziale anpassen. Der vierte Hebel zielt auf die Verringerung von Komplexität. Wir wollen die Komplexität unserer internen Prozesse und Regelungen verringern und den Geschäftseinheiten mehr Freiheit für ihr unternehmerisches Handeln und die Arbeit mit den Kunden geben. So werden wir die Anzahl zentraler Vorgaben aus der Konzernzentrale und aus den Sektorzentralen für das Weltgeschäft und die Länder deutlich reduzieren. Und der fünfte Hebel bezieht sich auf unsere interne Infrastruktur. Wir werden unsere weltweit interne Infrastruktur optimieren und dabei insbesondere ein Augenmerk auf Doppelfunktionen und Parallelprozesse legen. Unsere Sektoren haben bereits Bereiche identifiziert, in denen die ersten beiden unserer fünf Hebel greifen und haben mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen begonnen. Wir möchten die Produktivität des Sektors Energie um 250 Millionen Euro erhöhen, etwa indem wir unsere 50 und 60 Hertz Gasturbinenmodelle standardisieren und indem wir unser internes Zulieferkonzept schneller umsetzen. Der Sektor Healthcare ist mit seiner Agenda 2013 schon vor einem Jahr in Vorlage gegangen und ist zum Beispiel auf dem Gebiet der Onkologie eine attraktive Vertriebspartnerschaft mit Varian eingegangen. Der Sektor Infrastructure and Cities wird seine regionale Aufstellung im Bereich Building Technologies in Europa effizienter gestalten. Im Sektor Industrie schließlich werden wir unsere Kapazitäten an die schwache Nachfrage bei Getrieben für Windturbinen anpassen. Zum zweiten Hebel des Programms, Stärkung unseres Kerngeschäfts, geben wir Ihnen heute zwei weitere Maßnahmen bekannt. Beide beziehen sich auf den Sektor Industrie. Wir planen uns von unseren Business Unit Water Technologies zu trennen und ordnen die verbleibenden Aktivitäten im Wassergeschäft neu. Das Geschäft von Water Technologies ist regional extrem stark fragmentiert und hat keine Synergien zu unserem übrigen Portfolio. Im Wassergeschäft bleiben wir natürlich auch weiterhin aktiv, etwa mit unseren Lösungen zur Meerwasseraufbereitung und mit Steuerungssystemen zur Effizienzsteigerung bei der Wasseraufbereitung und Bereitstellung. Und wir werden vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden unsere Industrie-Software-Portfolio durch den Zukauf des belgischen Unternehmens LSM International verstärken. LSM International ist ein führender Anbieter im Bereich von Simulation und testmechatronischer Systeme und mit seinen Produkten und Kompetenzen macht LMS die Produktentwicklungs- und Produktionsprozesse bei seinen Kunden wesentlich effizienter und stärkt damit deren Wettbewerbsfähigkeit. Im Verlauf der nächsten zwei Jahre werden wir Sie über weitere Maßnahmen, die wir zur Umsetzung der ersten beiden Hebel ergreifen, kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Über die Umsetzung der übrigen drei Hebel werden wir in einem Jahr zum Abschluss des Programms 2014 berichten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ausblick auf das nun angelaufene Geschäftsjahr. Dazu der Hinweis, dass wir mit dem Beginn dieses Geschäftsjahres auf den nun gültigen Rechnungslegungsstandard IAS 19R umgestellt haben. Unter Berücksichtigung von dieser technischen Umstellung liegt das für 2012 ausgewiesene operative Ergebnis vergleichbar gerechnet bei 4,9 Milliarden Euro. Nun also zurück zum Ausblick selbst. Das Geschäftsjahr 2013 ist für das erste Jahr der Umsetzung des Programms Siemens 2014. Ziel dieses Programms ist es, wie ich es Ihnen erläutert habe, die Ergebnismarge der Summe der Sektoren bis zum Geschäftsjahr 2014 auf mindestens 12% zu steigern. Im ersten Jahr dieses Programms, also 2013, erwarten wir auf organischer Basis ein moderates Wachstum des Auftragseingangs und einen Umsatz, der sich im Geschäftsjahr 2012 erreichten Niveau annähern wird. Und wir erwarten unter Berücksichtigung der rückwirkenden Anwendung von IAS 19R ein Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten in einer Bandbreite von 4,5 bis 5 Milliarden Euro. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Löscher. Wir kommen nun zu der Fragerunde. Ich bitte Sie um Ihre Wortmeldungen und versuche dann die erste und auch die darauf folgende zweite Wortmeldung jeweils zu nennen, damit sich dann unsere Damen auch einstellen können. Wir fangen an bei Herrn Finke und ich sammle dann die weiteren Wortmeldungen. Herr Finke.
Ja, danke sehr. Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich darauf, dass ja für die Offshore-Windparks nochmal 66 Millionen Belastungen angefallen sind. Und da wollte ich einfach fragen, ob dieses Thema jetzt durch ist oder ob da auch im jetzt angelaufenen Jahr noch Probleme drohen. Und das zweite Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist Osram. Wie sieht da die Planung aus? Können Sie da schon sagen, mit wie viel Prozent Sie noch beteiligt bleiben wollen? Gibt es da weitere Rahmendaten? Vielen Dank.
Herr Finke, dann fange ich einmal mit der Netzanbindung an. Es gibt im Quartal keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich des Zeitplans, den wir jetzt neu aufgesetzt haben. Aber wir müssen uns auch vor Augen führen, dass wir natürlich erst im Abarbeitungsgrad etwa in der Größenordnung sind zwischen 60% und 70%. Also wir haben alles berücksichtigt, das wir natürlich heute kennen. Das ist logisch und selbstverständlich. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir einerseits heute keine weiteren Verzögerungen bei diesen Projekten sehen im Vergleich zum letzten Quartal und was wir Ihnen schon berichtet haben. Aber im Abarbeitungsgrad sind wir natürlich hier im unterschiedlichen Fortschrittsgrad und die zwei größten sind etwa in der Größenordnung zwischen 60 und 70 und die etwas nachgelagerten sind natürlich deutlich weniger und da das muss man sich einfach immer vor Augen halten.
Dankeschön zunächst. Guten Morgen von meiner Seite. Freue mich, dass wir hier in dieser produktiven Halle sind. Das macht immer einen etwas angenehmeren Eindruck. Auch für diejenigen, die aus der Zentrale kommen. Ich darf vielleicht, Herr Finke, auf das Thema des Offshore nochmal eingehen. Das hat auch damit zu tun mit der bilanziellen, mit dem bilanziellen Ansatz dieser Projekte. Wir hatten ja etwa 1,5 Milliarden Auftragswert und haben im Grunde jetzt auf die erwarteten Kosten abgeschrieben. Das heißt, jede einzelne kleine Kostenüberschreitung, die jetzt noch kommen könnte bei diesen Anarbeitungsgraden, würde natürlich auch sofort bilanziell zu berücksichtigen sein. Insofern kann man das auch für die Zukunft nicht ausschließen, dass es da Aktualisierungen gibt, speziell im Anbetracht dessen, was Herr Löscher sagte, dass die Anarbeitungsgrade ja teilweise noch sehr gering sind. Zu Osram gibt es im Grunde keine Veränderungen. Wir planen weiter einen Spin-off des Unternehmens. Wir wollen das Unternehmen an die Börse bringen und es auch selbst seinen Prioritäten überlassen.
Ich habe weitere Wortmeldungen hier in der zweiten Reihe. Herr Reibka, dann Herr Köhn, dann Herr Flemich. Herr Reibka.
Schönen guten Morgen. Ich wüsste zunächst einmal ganz gerne von Ihnen, Herr Löscher, ob Sie für uns noch mal zusammenfassen können, wenn Sie sagen, Sie sind 2012 zurückgefallen, wo die größten Versäumnisse oder Fehler gelegen haben. Dann haben Sie davon gesprochen, dass das Desinvestitions- und vielleicht auch Akquisitionsprogramm mit den beiden Maßnahmen, die Sie heute genannt haben, noch nicht abgeschlossen ist. Vielleicht können Sie uns einen Eindruck geben, was da zu erwarten ist, ob da auch größere Akquisitionen kommen oder noch weitere große Desinvestitionen. Und dann nur noch eine Verständnisfrage, wenn Sie jetzt 4,5 bis 5 Milliarden Euro anstreben für das laufende Jahr, das ist inklusive AO für das Kostenprogramm, das heißt also, das wäre dann 1 Milliarde Ergebnis plus schon für 2013.
Danke. Herzlichen Dank, Herr Reiter. Dann fange ich einmal zuerst mit dem Portfolio an. Das ist ein wichtiger Hebel auch dieses Aktionsprogramms, was wir jetzt gestartet haben. Wir wollen ganz bewusst auch das Portfolio dahingehend auf den Prüfstand stellen, dass wir uns kontinuierlich anschauen, wo haben wir Geschäftsfelder, die auch unter dem Prinzip des Best Owners immer wieder hinterfragt werden müssen. Also haben wir Geschäfte, die andere Firmen anders und besser entwickeln können als wir? Wo gibt es Synergiepotenziale? Und da haben wir ja zwei Maßnahmen ganz klar. Oder wo haben sich Rahmenbedingungen einfach von den Märkten her dahingehend verändert, dass sich unsere ursprünglichen Geschäftsannahmen einfach so verändert haben, dass die ursprünglichen Annahmen heute nicht mehr gültig sind? Daher die ersten zwei Maßnahmen haben Sie gesehen, Solar vor zwei Wochen, heute auch das Wassergeschäft. Wir werden auch also in der Zukunft also uns ganz konsequent auch diese Geschäftsfelder dahingehend auch anschauen. Das heißt nicht immer, dass man die verkaufen muss, aber das heißt, dass diese Geschäfte, die sozusagen am hinteren Ende sind des Ergebnisbeitrags und der langfristigen und nachhaltigen Ergebnisentwicklung, die bekommen besondere Aufmerksamkeit Und da wird es sicherlich auch kontinuierliche Maßnahmen nach vorne auch geben. Das ist das. Und dahingehend die Gegenseite natürlich auch, dass wir sagen, wir wollen den Kern von Siemens in der Portfolio-Substanz stärken. Akquisitionen haben wir ganz klar als einen Hebel für uns identifiziert, seit vielen, vielen Quartalen, wo wir immer wieder sagen, dass wir sogenannte Bolt-on-Akquisitionen im Blick haben. Und das heißt bei Siemens auch mehrere Milliarden. Das ist der Fokus. Also, aber Sie müssen beides immer im Kontext sehen. Einerseits stärken und andererseits auch ganz klar konsequente Maßnahmen, wenn wir auf Geschäften heute eine Beurteilung haben, die dahingehend sind, dass andere Firmen das besser machen können, die besser entwickeln als wir. Also klare, fokussierte Portfoliopolitik in der Umsetzung des Vorstandes der Siemens AG. Zu der Guidance, dass in der Tat, wenn Sie die 5,184 ja als Ergebnis 2012 als Basis nehmen und den neuen Pensionsstandard anwenden, dann sind Sie bei 4,9. Die Guidance nach vorne 4,5 bis 5 beinhaltet 1 Milliarde an sogenannten Transformationskosten. Das ist genau so, wie Sie das angedeutet haben. Wo sind wir zurückgefallen? Ja, zurückgefallen sind wir natürlich relativ zum Wettbewerb. Wir haben ein hervorragendes Jahr hinter uns, aber andere Wettbewerber haben sich gut gehalten. Und das muss man sich einfach Geschäft pro Geschäft anschauen. Ich glaube also, wir hätten alle gerne die Überraschungen vermieden im Netzanbindungsgeschäft. Das ist ein Einschlag, der sich im Laufe des Geschäftsjahres ergeben hat. Wir sind in vielen Geschäftsfeldern auch haben wir uns relativ zum Wettbewerb extrem gut geschlagen. Healthcare hat durch das Programm also einen deutlichen Aufschwung erlebt. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir aus diesem Grunde auch jetzt den Anspruch definiert, dass wir für Siemens insgesamt einfach den Anspruch haben, dass wir in einem makroökonomischen Umfeld, in denen wir einfach eine abflachende Weltkonjunktur erwarten, uns den Anspruch stellen, dass wir auch in so einem Umfeld die Margenstärke von Siemens von heute 9,5 auf 12 stärken wollen. Und das gilt für unser Portfolio insgesamt.
Herr Köhn, auch hier. Und danach Herr Flämig.
Ja, erstmal eine Frage. Sie haben ja diese 6 Milliarden Euro als Sparziel genannt. Ich habe in dem Redetext jetzt nur 5. Wo ist da die 6. geblieben? Vielleicht habe ich das angesichts des frühen Morgens übersehen. Dann eine Frage zu dem Hochlauf der Kosteneinsparung. Wird das ein kontinuierlicher Hochlauf sein, dieser 6 Milliarden, oder kann man einen dynamischen Effekt im ersten Jahr aufgrund der Basiseffekte erwarten? Oder wird das in der Tat ein kontinuierlicher Prozess sein? Haben Sie im Zuge der Portfolioanalyse mal das Umsatzvolumen identifiziert, was quasi zur Disposition oder zur Überprüfung steht, dass man mal eine Dimension erkennen kann, was im Siemens-Konzern sozusagen auf dem Prüfstand ist? Und abschließend, Herr Käser, Sie lachen schon, Sie kennen ja die Standardfrage, haben Sie mal zusammengerechnet, wie viel Sie insgesamt an Sonderbelastungen im vergangenen Jahr hatten? Das sind hier ja viele einzelne Positionen. Aber ich bin heute Morgen noch nicht in der Lage, das mal alles zusammenzuziehen.
Herr Köhn, das Lachen ist natürlich auch eine Wertschätzung, nicht eine Antizipierung von Fragen. Hellsehen kann ich nicht, sonst würden wir uns auch bei der Guidance oft etwas näher an die Realität, die zu erwarten ist, annähern. Also ich darf vielleicht allen Ernstes mit der letzten Frage anfangen. Die ist ja eine der häufiger gestellten Fragen gewesen, auch in den internen Gremien. Also die Summe der Sonderbelastungen insgesamt im letzten Geschäftsjahr war etwa 1,2 Milliarden. Da sind natürlich auch Dinge dabei, die uns vielleicht selbst nicht so gut gelungen sind, die aber natürlich auch von außen auf uns hereingetragen wurden. Denken Sie an die Problematik der Sanktionsverschärfung, die in ihrer Ableitung auch zu bestimmten Wertkorrekturen geführt hat. Aber insgesamt war das ein Betrag von 1,2 Milliarden. Dann das Thema der Kosten, des Kostenhochlaufes. Ich meine, die Maßnahmen, die Herr Löscher geschildert hat, die wir als Programm 2014 uns auch auferlegt haben, waren natürlich ausgelegt auf 2014. Und das hat seinen Grund, weil das Geschäftsjahr 13 ist im Grunde eigentlich schon fast wieder halb vorbei in einem Infrastrukturunternehmen, das aus Auftragsbeständen auch sich rekrutiert. Und der Schwerpunkt der Produktivitätssteigerungen wird natürlich von diesen 6 Milliarden im 2014 kommen. Das versteht sich von selbst. Andererseits darf ich Ihren Blick nochmal darauf lenken, dass wir in der Guidance gesagt haben, dass wir uns bei einem von unten annähernden Umsatz 2012, Umsatzziel 2012, ja eine im Grunde gleiche Ergebnisqualität erreichen wollen wie 12. Dass daraus natürlich ein beachtlicher Teil an Produktivität kommen muss, weil ja Teuerungen auszugleichen sind, die zwangsläufig kommen, weil Preisverfälle auszugleichen sind, die der Markt von uns erwartet. Also insoweit können Sie davon ausgehen, dass also auch in 2013 bereits Produktivitätsmaßnahmen kommen. Teilweise natürlich auch dadurch, dass die Sonderbelastungen in 13 nicht mehr erwartet werden, die wir in 12 haben. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Und wenn Sie diese 5,2 Milliarden jetzt nachsteuern, ja, die wir erreicht haben in 2012, mit der IAS-Belastung von etwa 400 Millionen, können Sie ungefähr 400 Millionen nehmen, herunterrechnen, dann sind Sie etwa bei 4,7, 4,8 und bei einer Guidance von 4,5 bis 5 ist das zufällig die Mitte. Daraus können Sie schon erkennen, dass wir uns da in der Produktivität eine Menge vornehmen. Vielleicht noch zur letzten Frage dann. Sie haben nur 5 gehört, obwohl Sie 6 gesehen haben. Das kommt davon, dass Herr Löscher im Wesentlichen die ersten beiden Punkte inhaltlich erläutert hat. Und daraus kommt natürlich der Großteil der Einsparungen, etwa 3 Milliarden, aus dem Thema Design to Cost, das im Wesentlichen natürlich auf das Thema Bill of Materials, also auf die Materialkomponente der Gewinn- und Verlustrechnung geht, etwa 1 Milliarde, indem wir besser Projekte abwickeln. Das können Sie subsumiert lesen unter Prozessverbesserung. Und 1 weitere Milliarde, die sich aus der Wertschöpfungsverbesserung gibt durch die transformatorischen Aufwendungen, die wir ja in großen Teilen auch für 13 bereits eingestellt haben. Das sind die 5 und der Rest ergibt sich aus den Punkten 3 bis 5. Das haben wir subsumiert, weil der Impact zwar da ist, aber in seiner Materialität natürlich sich auf den ersten Punkt konzentriert.
Zum Portfolio noch, ne? Das war die Frage nach der Portfolioanalyse und einem etwaigen Umsatzvolumen, was zur Überprüfung stünde.
Herr Köhn, Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir das also hier nicht in einer Zahl gießen, sondern wir werden einfach das uns kontinuierlich anschauen.
Also Sie fragten ja, ob wir die Zahl kennen, und die Antwort ist ja. Und die Schlussfolgerungen daraus werden wir so pünktlich wie heute mit dem Wasser auch bekannt geben.
Herr Flämig. Block 3. Danach Frau Meier im Block 2.
Flämig, Börsenzeitung. Ich habe 3 Fragen. Eine Frage zur Rückschau und 2 Fragen zum Unternehmensprogramm. Zur Rückschau. Siemens ist ja nun mit Volldampf in den Absprung reingegangen. Da fällt auf, anderen Unternehmen ist das nichts passiert. War das einfach Pech oder sind da Fehler gemacht worden? Die 2. Frage bezieht sich auf das Kosteneinsparprogramm. 1,5 Milliarden Kosten wird das Programm verursachen. Wie teilen sich die auf die einzelnen Positionen auf? Abschreibungen hatten Sie schon qualitativ genannt, aber vielleicht lässt sich das noch stärker differenzieren. Und die 3. Frage, oder noch dazu gefügt, es fällt auf, dass im 4. Quartal die Ausgaben für Vertrieb und Verwaltung noch stärker hochgegangen sind als in den ersten 9 Monaten. Das mindert etwas das Zutrauen, dass da Kosten tatsächlich schnell eingespart werden können. Die 3. Frage: Die Strategie ist ja, Arbeitsplatzabbau nicht zu beziffern, weil die Sektoren das selbst bestimmen sollen. Jetzt sind ja einige Maßnahmen schon bestimmt worden, zum Beispiel bei BT. Welche Effekte auf Arbeitsplätze haben denn die schon beschlossenen Maßnahmen? Danke.
Herr Käser.
Herzlichen Dank, Herr Flämig. Ich meine, die Feststellung, dass wir natürlich mit einer gewissen Investivleistung da in 2011 und 12 unterwegs war, die lässt sich aus den Zahlen ablesen, die muss man auch gar nicht mehr weiter kommentieren, das ist so. Wir haben in 2010 nach einem, wie wir glauben, sehr erfolgreichen Transformation des Unternehmens und auch Fokussierung auf Wachstum gesetzt, auf starkes Wachstum gesetzt. Die Situation damals war auch ausgerichtet darauf. Wir befanden uns am Anfang eines Wachstumszyklus, zumindest nach traditioneller Lesart. Und wir mussten eben feststellen, dass dieser Zyklus anders als sonst leider nur die Hälfte gedauert hat, weil er mit sehr vielen geopolitischen und auch weltweiten Verschuldungsfragen überlagert war. Und wir mussten merken, dass diese starke Wachstumsorientierung zwar im Grunde die Methode der Wahl für Wertsteigerung ist und war und auch sein wird, aber eben dann doch wir gemerkt haben, dass wir schneller umsteuern müssen auf das Thema Produktivität und Kosten. Und das haben wir gemacht. Hätte man das vielleicht früher machen können? Nun wissen Sie, wenn man mit dem Auto fährt und guckt in den Rückspiegel, dann kommt einem das schon bekannt vor, weil man da schon vorbeigefahren ist. Und kann seine Schlussfolgerungen da auch leichter ziehen. Wenn Sie antizipieren müssen, was hinter der nächsten Kurve kommt, die Sie halt dann nehmen müssen, wird das schon bekanntlich schwieriger. Und ich glaube, man sollte einfach jetzt zusammenfassend sagen, wir haben das Wachstum als Methode der Wahl für Wertsteigerung prioritätisch versucht. Das ist nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sehen Sie auch an der Kapitaleffizienz, die ja von 22% auf 17% zurückgegangen ist. Wir haben das erkannt und wir haben die Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und den Großteil dieser Schlussfolgerungen sehen Sie auch abgebildet in den Zielsetzungen des Programmes 2014. Die 1,5 Milliarden, die wir als Transformationskosten insgesamt bezeichnet haben, fallen mit einer Milliarde etwa in 2013 an und etwa 500 Millionen in 2014. Und diese 500 Millionen in 2014 sind auch Bestandteil der Größe gleich 12. Das muss man wissen, wenn man über die inhaltliche Qualität der Zielsetzung auch nochmal urteilt. Und diese 1,5 Milliarden, die setzen sich natürlich zusammen, auch in wertschöpfungsbezogenen Restrukturierungen, das ist vollkommen klar. Aber sie beinhalten natürlich in wesentlichen Teilen auch Dinge wie die Zusammenlegung von Flächen, Konsolidierung von Standorten und Reduzierung insgesamt auch der Infrastrukturkosten als Ganzes. Insoweit wäre es nicht zutreffend, wenn man spekulieren würde, dass hier ein Großteil rein an menschenbezogenen Abfindungen aufgewendet oder geplant wäre. SG&A, da muss man sagen, also das stimmt natürlich, ist klar, da muss man sagen, dass wir in diesen SG&A auch einen großen Teil, der fast fünf, oder einen materiellen Teil, der fast 500 Millionen Vorsorgen, die wir im vierten Quartal gebucht haben, in diese Funktionskostenlinie auch haben. Das heißt also, der operative Anstieg, der durch Ressourcen verursacht ist, ist deutlich geringer. Insoweit wäre das vielleicht günstiger gewesen, wenn wir etwas früher da eingebremst hätten. Aber man sieht jetzt auch die ersten Wirkungen aus unserer OPEX-Verfügung nach dem zweiten Quartal. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das Haus, wenn es konzentriert, fokussiert und auch bescheiden wieder an der Kostenstruktur arbeitet, dass wir die Erfolge, die wir uns vorgenommen haben, auch erreichen können. Das, glaube ich, war, wenn ich das richtig hier buchführe, eigentlich die Fragen.
Die Frage zum Arbeitsplatzabbau mit Hinweis BT hatten Sie eigentlich schon gestreift, Herr Käser.
Das glaube ich auch, also zumindest alles gesagt, was dazu zu sagen ist.
Frau Mayer, hier zweiter Block, erste Reihe. Sie haben schon ein Mikrofon und dann nachher Herr Stahl im dritten in der hinteren Reihe.
Frau Mayer. Ich hätte auch noch mal drei Fragen. Zum einen zum Einkauf. Da wollen Sie jetzt 3 Milliarden sparen. Das hört sich für mich nach einer sehr hohen Zahl an, zumal Sie ja auch schon mal eine Einkaufsinitiative gestartet haben. Deswegen die Frage, was war der Erfolg der ersten Einkaufsinitiative? Können Sie das vielleicht jetzt im Nachhinein noch beziffern? Und wie kann es sein, dass man da nochmal 3 Milliarden rausholen kann? Also ist da jetzt die nächsten, hat man das schleifen lassen in letzter Zeit? Dann als zweite Frage, Sie haben gesagt, oder angedeutet, dass der Umsatz ja eher so ein bisschen zurückgehen wird. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mit einer Bandbreite vielleicht beziffern? Und ein bisschen sagen, wieso jetzt der Umsatz zurückgeht. Also ich habe das jetzt nicht wahrgenommen, dass die Wettbewerber das so prognostiziert hätten. Die Weltwirtschaft wächst, ich habe die Zahl nicht parat, aber wächst, glaube ich, auch noch. Sie haben ja auch mal gesagt, Sie wollen doppelt so schnell wachsen wie für die Weltwirtschaft. Also damit sind wir jetzt dann wohl sehr weit entfernt. Also wieso geht jetzt der Umsatz zurück und gibt es jetzt vielleicht bestimmte Sparten, die da besonders, also die sozusagen den Umsatz dann runterziehen? Und als letzte Frage zum Thema Verkauf des Wassergeschäfts, ist ja doch ein großes Geschäftsfeld, 1 Milliarde Umsatz. Wieso jetzt? Es passt doch eigentlich, Wasseraufbereitungsanlagen ist doch eigentlich ganz schön für die grüne Strategie. Und wie schlecht, hat das Geschäft denn performt, dass es jetzt sozusagen verkauft wird?
Herr Löscher.
Frau Meiner, fange ich mal mit dem Wassergeschäft an. Ich glaube, man muss sich, wir haben ja immer wieder als in den Blickpunkt gerückt, dass wir sagen, Siemens fokussiert sich auf ein Umweltportfolio. Und da haben wir mit Stolz auch festgestellt, dass wir das, als wir das erstmalig angesetzt haben, Juli 2008 waren wir bei 17 Milliarden, heute sind wir bei 33. Wir haben also auch im letzten Jahr quasi ein deutliches Wachstum. Aber ein wesentliches Element dieses Umweltportfolios ist einfach das Thema, in der Produktbreite von Siemens die Ressourceneffizienz und Energieeffizienz der nächsten Generation der Produkte wesentlich zu steigern. Ein hervorragendes Beispiel sind hier die ganzen Produkte, die Sie hier oben sehen. Und wir führen die Firma nicht nach Themen. Wir schauen uns jedes Geschäft an und sagen, wo haben wir Geschäftsfelder, die sich in einer Art und Weise verändern, wo wir glauben, dass das, wo wir festgestellt haben, wo Siemens sich nicht in der Art und Weise differenzieren kann. Das Wassergeschäft haben wir 2004 gekauft. Wir haben jetzt das einige Jahre geführt und haben festgestellt, dass eigentlich die chemische Wasseraufbereitung in den Vertriebskanälen nach vorne in den Synergien mit anderen in keinster Weise erstens eine andere Kompetenz hat. Das sind eben Chemiker, chemische Kompetenz. Das ist ein multilokales Geschäft. Das haben wir in der Art und Weise eigentlich nicht so globalisieren können, wie wir das ursprünglich angenommen haben. Das ist zu einem großen Teil ein kommunales Geschäft. Und wir haben heute den Schlussstrich darunter gezogen, dass wir gesagt haben, das ist ein, ich rede aber jetzt nur über die Wasseraufbereitung. Das Thema Automatisierungstechnik, Leittechnik für das Wassergeschäft, also die elektrotechnische Komponente, die wird also weiterhin auf Wasser fokussiert bleiben. Das ist ein gutes Geschäft. Das Geschäft hat eine Margen- und Umsatzentwicklung, die nicht dem Zielbändern entspricht, die wir insgesamt definiert haben. Aber im Wesentlichen ist es ein klares Thema, dass eigentlich die Konsolidierung, die dort stattfinden wird in diesem Geschäft, eigentlich unserer Einschätzung nach viel stärker durch chemisch spezialisierte Aufbereitungsfirmen getrieben wird und nicht also durch Großfirmen, die in der Elektrotechnik zu Hause sind. Gut. Das zum Thema Wasser. Das Thema Umsatz. Zum Thema Umsatz haben wir natürlich einfach erstens einmal schon im Auftragsbestand über 40 Milliarden Auftragswirkung für das Jahr 2013. Das ist gut. Und auf der anderen Seite sind wir einfach vorsichtig dahingehend, dass wir davon ausgehen, dass einfach bestimmte Absatzmärkte für uns nach vorne gerichtet aufzeigen, dass wir vorsichtiger agieren müssen, obwohl die Geschäfte insgesamt noch relativ gut laufen. Denken Sie an die kurzzyklischen Geschäfte, das Industrieautomationsgeschäft. Aber wir sehen einfach auch schon eine bestimmte Zurückhaltung bei der Automobilindustrie. Wir müssen davon ausgehen, dass also der Maschinenbau da eher zurückhaltend ist. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir in einem Umfeld starten werden, im Gegensatz zum letzten Jahr, dass wir im Wesentlichen, dort sind wir quasi, wenn Sie erinnern, von der Annahme ausgegangen, im zweites Halbjahr bekommen wir Rückenwind. Wir gehen davon aus, dass 2013 ein schwierigeres Jahr bleiben wird und dass die Wachstumsimpulse für die kurzzyklischen Geschäfte auch nicht dahingehend zu sehen sind, dass es da im zweiten Halbjahr zu großartigen Aufschwungen kommen kann. Also daher eine nach unserer Meinung her realistische Einschätzung, die darauf fokussiert ist, wie sich die Weltwirtschaft verändert.
Zum Einkauf.
Ich würde vielleicht noch, Frau Meier, zum Einkauf was sagen. Da ist es ja so, dass wir, wenn Sie sich vielleicht erinnern, bereits 2011 damals in einer Konferenz gesagt haben, dass wir von 10 auf 11 etwa 1,3 Milliarden Einsparungen im Einkauf hatten in einem Jahr. Also das ist in 2011 gemacht worden. Und die 3 Milliarden sind ja im Grunde für beide Jahre. Das heißt, wenn Sie so wollen, 1,5, wenn man sonst nichts Besseres weiß, dividiert man es durch 2, 1,5 Milliarden im Durchschnitt pro Jahr. Also insoweit sieht man, das ist erreicht worden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese 3 Milliarden, die wir über einen Zeitraum von 2 Jahren genannt haben als Ziel, jetzt eben nicht mehr nur den Einkauf und die Einkaufseinsparungen durch Lieferantenverhandlungen, durch Ordnung letztlich der ganzen Einkaufsstrukturen zustande kommen soll, sondern letztlich durch eine Kombinatorik von Einkauf, von Fertigung, von Entwicklung in einer Design-to-Cost-Initiative. Das ist das Neue. Das hat sich geändert. Es ist sehr viel gute Arbeit geleistet worden in den letzten Jahren, den Einkauf in Ordnung zu bringen, ihn strukturell zu bereinigen, die Anzahl der Lieferanten zu senken, die Qualität zu erhöhen, denn auch die Möglichkeiten eines gebündelten Einkaufs zu nutzen. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt der Integration, wenn Sie so wollen, beschreiten. Und das ist die Kombination Fertigung, Entwicklung und Einkauf, weil es oft so ist, dass 10% billigeres Material 5% mehr Ausschuss verursacht in der Fertigung. Und das ist natürlich nicht das, was wir suchen. Also insoweit sind wir dort eigentlich sehr sehr positiv gestimmt, fast hätte ich gesagt optimistisch, dass wir das auch erreichen können, ohne dass wir die Lieferanten dann eben um einen Beitrag bitten, sondern dass wir das so gestalten, dass jeder davon etwas hat, die Lieferanten, die Kunden und natürlich am Ende auch wir und die Aktionäre. Ich möchte vielleicht nochmal zum Wasser was sagen. Herr Lösch hat ja die inhaltliche Komponente schon erläutert. Da gibt es aber noch was anderes. Da gibt es noch was anderes und das ist ganz, ganz wichtig und das ist eigentlich das Entscheidende. Wer sich die Priorität der Fokussierung gibt, siehe Punkt 2 des Programmes, der muss das auch dann ausüben. Und wenn das so wichtig ist, dass wir eine Firma für 680 Millionen kaufen mit einem EBIT-Multiple, das, sagen wir mal, nicht den Standards einer Kapitalgüterfirma entspricht, wenn das so wichtig ist, und wir sind im Übrigen auch der Auffassung, das ist so wichtig, ja, aus verschiedenen Gründen, da können wir stundenlang diskutieren, ist schade um die Zeit, dann hat das Management keine Zeit für andere Dinge, weil es sich darauf konzentrieren muss, diese Wichtigkeit auch in den Büchern und in der Integration und im Wert des Unternehmens abzubilden. Das ist auch Fokussierung. Und darauf legen wir großen Wert und Sie können ziemlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Haus auch gerade in dieser Richtung diese Fokussierung in dieser Kombinatorik weiterhin betont.
Herr Stahl, hier im dritten Block, letzte Reihe. Und danach Herr Schulz.
Ja, guten Morgen. Sie haben mit 5,2 Milliarden Euro das zweithöchste operative Ergebnis in Ihrer Unternehmensgeschichte erzielt, sprechen aber nur von einem sehr ordentlichen Geschäftsjahr. Wie passt das zusammen und wie würden Sie den Begriff sehr ordentlich ins Schuldeutsch übersetzen? Ist das noch ein Dreier oder schon ein Vierer? Vielen Dank.
Herr Stahl, ich glaube, wir brauchen uns hier keine Noten verteilen, aber es ist einfach, wenn wir uns gegenseitig anschauen und sagen, wie hätte das Jahr sein können, wenn wir alles gut gemacht hätten. Denken Sie an die 1,2 Milliarden, wir haben darüber gesprochen, wir haben über Projekte gesprochen. Wenn das alles gut gelaufen wäre, dann wäre das ein Jahr gewesen, das wäre herausragend geworden. Also insofern haben wir da einfach Potenzial liegen gelassen und ja, historisch gesehen haben wir das gut gemacht. Der Wettbewerber war noch besser. 2011 waren wir an der Spitze und 2014 wollen wir wieder dort sein. So einfach ist das.
Und im Übrigen geben sich ja die Schüler die Noten nicht selbst, sondern die kriegen sie von den Lehrern, in diesem Falle von Ihnen und dem Kapitalmarkt. Und das werden wir dann sehen, wie das ausfällt.
Herr Schulz und danach Herr Weiß.
Steigt die Aktie um 4%, das ist auch ganz gut.
Herr Schulz.
Ich möchte noch mal rumreiten auf dem Arbeitsplatzabbau. Sie müssen ja, wenn Sie, hier bin ich, Herr Käser, wenn Sie als ordentlicher Kaufmann rechnen, müssen Sie ja was zurückgestellt haben. Sie haben schon von Abfindungen gesprochen. Das sei nicht der größte Teil. Dann müssen Sie ja auch ziemlich genau wissen, wie klein dieser kleine Teil ist. Ist es die Hälfte, knapp unter der Hälfte, weil irgendeiner muss es ja mal irgendwann, ist ja nicht mal HGB, aber irgendeiner muss mal was zusammengerechnet haben.
Also die bekannten Restrukturierungen, die wir auch mit den Gremien besprochen haben, mit den Arbeitnehmervertretern und den im Betriebsverfassungsgesetz dazu vorgesehenen Einheiten, die haben wir ja schon zum 30.09.2012 gebucht. Und die waren also durchaus auch in einer dreistelligen Größenordnung. Das arbeiten wir jetzt verantwortlich, aber natürlich auch konsequent ab. Und das wird auch schon zu ersten Einsparungen in 2013 führen. Die Milliarde, die wir Ihnen für 2013 genannt haben, sind natürlich noch nicht im Buchabschluss 12 verarbeitet. Das ging ja nur dann, wenn Sie auch vollkommen im Detail auch schon kommuniziert und abgestimmt und auch der Höhe nach vereinbart werden. Das haben wir nicht, das werden wir jetzt machen, dort, wo das notwendig ist. Und ich muss schon nochmal sagen, natürlich wird in 2013 der Umsatz schwierig werden, wenn es um Wachstum geht. Das zeichnet sich ja alleine schon daraus ab, dass wir in 2012 im Auftragseingang ja zweistellig zurückgegangen sind. Und der Auftragseingang von gestern ist halt der Umsatz von morgen, üblicherweise. Insofern muss es nicht überraschen, dass das da an der Seite eher flach läuft. Aber man muss schon, glaube ich, sehr deutlich unterscheiden, wenn es um die Frage von Restrukturierung im weiteren Sinne geht. Ist das eine temporäre Schwäche oder ist es ein strukturelles Problem? Und eine temporäre Schwäche, zum Beispiel eine konjunkturelle Abkühlung der Automobilindustrie, das würde ich hier in erster Linie sehen. Das Letzte, was wir da machen, ist Menschen abbauen, die wir händeringend gesucht haben, jahrelang ausgebildet haben, die sich bei uns wohlfühlen und wir uns mit ihnen. Und wenn die dann weg sind, beginnt die Konjunktur wieder zu laufen und dann haben wir keine. Das machen wir garantiert nicht. Aber bei strukturellen Schwächen, da gibt es natürlich allen voran zum Beispiel in Europa einfach ein neues Normal. Da muss man natürlich gucken, dass man das auch konsequent und verantwortlich umsetzt, weil das wird sich so schnell nicht mehr ändern. Und das ist eine strukturelle Angelegenheit und die werden wir verantwortlich und konsequent angehen. Und darauf bezieht sich in der Hauptsache auch das, was wir für 2013 und in Teilen für 2014 planen.
Herr Weiß und danach Herr Bryant.
Ja, guten Morgen. Zwei zunächst eher technische Fragen, vielleicht an den Herrn Käser. Ich habe gesehen, Sie haben die Definition Ihrer Ausschüttungsquote ein bisschen präzisiert. Da fallen jetzt Aktienrückkäufe explizit mit drunter. Was können, sollen wir daraus ableiten, dass Sie vorsichtiger sind in Zukunft mit der Dividende oder dass Sie vielleicht weitere Aktienrückkäufe über den gestern abgeschlossenen Hinaus planen? Dann würde ich gerne wissen, Sie haben eben das EBITDA-Multiple von der LMS angesprochen, wäre nicht im industriellen Bereich. Nehmen wir an, das ist hoch. Können Sie uns sagen, wie hoch das ist? Hintergrund ist natürlich, das wäre dann meine dritte Frage an den Herrn Löscher, wenn Sie dieses 100-Milliarden-Ziel aufrechterhalten, heute mit 1 Milliarde Umsatz abgeben, vielleicht 200 Millionen dazu kaufen, wieder einen Schritt davon weggehen, wie geht das nach vorne weiter? Was soll uns überzeugen oder optimistisch machen, dass Sie Zukäufe in Zukunft besser machen und muss man das in dieser Kombinatorik vielleicht von heute in Zukunft sehen? Wenn Sie was zukaufen, geben Sie gleichzeitig auch was ab. Wird das so bleiben?
Herr Weiß, dann fange ich mit der Frage an. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was Sie jetzt herausstreichen. Erstens, wir haben ja ganz bewusst die 100 Milliarden als ein Anspruchsziel gesetzt. Wir haben aus diesem Grund auch niemals wirklich ein Jahr definiert. Wir haben mehrmals immer wieder betont, es ist wichtig, das mittelfristige Anspruchsniveau zu haben. Aber es ist als Zielsetzung One Siemens. Wir haben ganz klar hier den Anspruch, Kapitaleffizienz und profitabel zu wachsen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir einfach vom Umfeld her in einer flacheren Etappe sind. Und wir werden die Portfolio-Qualität auch dahingehend stärken, dass wir im Kerngeschäft wachstumsstarke Geschäftsfelder verstärken. Und in diesem Kontext ist auch LMS zu sehen. Im Kontext mit der starken Industrieautomatisierung. Und Sie können davon ausgehen, dass wir ganz bewusst auch uns immer wieder anschauen, auf der einen Seite im Kern zu investieren und uns von Geschäftsfeldern zu trennen, von denen wir glauben, dass sie von der Wachstumsstärke und von der Technologieführerschaft für uns kein Geschäft sind, in denen wir einfach weiter investieren müssen. Wir werden bei der Kapitalallokierung extrem stringent sein. Also beides sollen Sie von uns auch erwarten.
Dann darf ich vielleicht die anderen beiden Fragen nochmal kommentieren. Die Definition der Ausschüttung hat sich verändert von einer reinen Dividendenausschüttung hin zu einer Dividende und Share Buyback. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir aus den Erfolgen der Juli-Veranstaltung, wo wir ja mit einem Equity-Debt-Swap doch uns eigentlich ganz gut behaupten konnten, gelernt, dass es oft klüger ist in Zeiten, wo die Aktie uns billig erscheint, den Shareholdern durch Rückkauf zu helfen und nicht durch Dividendenausschüttungen Liquidität aus dem Unternehmen zu ziehen, wenn sie besser angelegt ist. Und deshalb wollten wir uns die Möglichkeit des Total Shareholder Returns offen halten und selbst entscheiden, ob wir die Aktie im Augenblick für günstiger halten, um eine Accretiveness der Earnings per Shares zu nehmen oder ob wir eine Dividenden-Cash-Auszahlung für vorteilhaft halten. Das kann man auch ableiten je nachdem, wie das Management das positioniert, was das Management von der näheren Zukunft hält. Wenn das Management nämlich glaubt, dass die Aktie billig ist, so wie das im zweifelsohne ja im Juli, August, September war, dann ist die Methode der Wahl, Aktien zu kaufen und durch die Accretiveness letztlich den Shareholdern zu helfen. Wenn wir der Auffassung sind, dass die Aktie vielleicht etwas teurer ist, dann würde man eher auf die Dividende gehen. Das ist der Hintergrund letztlich der Optimierung des Nutzens für unsere Aktionäre, ohne dass es den Unternehmen schadet. Das ist die motivatorische Komponente dieses Themas. Das EBIT-Multiple der LMS, sagen wir so, also wenn wir dieses Multiple ansetzen würden für Siemens, dann wäre das Market Cap von Siemens weit über 100 Milliarden.
Herr Bryant.
Ja, guten Morgen. Siemens hat dieses Jahr auf Wachstum im zweiten Halbjahr gesetzt. Stattdessen ist eine Verlangsamung in den Märkten gekommen. Herr Kiese, wie Sie gesagt haben, im Sommer ist der Zyklus kürzer geworden. Also die Frage ist, wie man ein Unternehmen durch diese schwierige, volatile Zeiten steuern kann. Was kann man machen? Oder ist dieser kurze Zyklus unberechenbaren Märkte der New Normal geworden und man kann im Prinzip nichts dafür machen? Zweite Frage, Zukäufer, es ist in der Presse berichtet worden, dass Sie Interesse an Ansaldo Energia in Italien haben. Diese Berichte fangen erst so im Juni an. Die Frage ist, warum dauert das alles so lang und ob man nach wie vor Interesse hat? Und eine dritte, etwas unseriöse Frage, wenn ich darf, Herr Käse, der Schneebart ist weg. Soll das einen Neuanfang bedeuten? Vielen Dank.
Was ist weg?
Schnurrbart,
sorry.
Die Frage muss auf jeden Fall Herr Käser beantworten, das ist schon mal klar.
Also ich fange mal beim Portfolio an. Also ich will hier nicht über einzelne Vertragsverhandlungen oder Verhandlungen diskutieren oder potenziellen Verhandlungen. Wir sind also, eines der Sache ist ganz einfach, es müssen sich zwei Parteien finden. Der eine muss bereit sein zu verkaufen und der Käufer muss bereit sein, das Ganze zu einem Preis zu machen, die beide zufriedenstellt. Und da sind wir mit mehreren, das haben wir aktiv in der Beobachtung und auch in der aktiven Arbeit. Davon können Sie ausgehen. Das ist jetzt nicht auf Ansaldo Energia bezogen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu kurz gesprungen, dass wir jetzt über einzelne Themen hier das herausgreifen. Aber dass wir quasi auch in den Zukäufen hier ganz einen klaren Blick drauf haben, welche Geschäfte wir verstärken wollen und können und sollen, das ist unzweifelhaft. Steuerung durch unsichere Zeiten, das ist wie bei sich zu Hause. Zuerst die Hausaufgaben machen, würde ich einmal sagen. Alle die Faktoren beeinflussen und besser machen, die wir selbst beeinflussen können. Und das heißt genau Kosten, das heißt Produktivität, die Abarbeitung von Projekten so umzusetzen, dass wir keine Überraschungen haben. Das sind alles die operativen Stärke von Siemens weltweit auszuspielen. Die hängt nicht von der Konjunktur ab. Und dann können wir uns quasi auch mit einem klaren, fokussierten Programm unterhalten, wie schätzen wir bestimmte Wachstumsmärkte ein und wo wollen wir Kapital hinlegen, damit wir auch gezielte Wachstumsinitiativen stärken. Also die eigene operative Kraft des Unternehmens weiterhin stärken und daher auch das Programm 2014, das uns genau in diese Richtung auch jetzt in diesem volatileren Umfeld auch dahingehend unterstützt.
Herr Käser.
Ja, dann die dritte Frage. Also sagen wir so, also wenn Sie jetzt schreiben, dass bei Siemens der Bart ab ist, dann ist das also etwas, glaube ich, etwas verfrüht. Wenn Sie das als einen neuen Aufbruch bewerten wollen, dann ist das in unserem Sinne. Und Sie dürfen aber im Umkehrschluss bitte nicht erwarten, dass wenn er wieder wächst, dass das eine verdeckte Gewinnwarnung ist.
Herr Höppner. Und danach Herr Vetter. Herr Höppner. Und Herr Vetter
ist. Ich hätte drei Fragen, zwei kurze Nachfragen und eine dritte richtige noch. Zu den Zukäufen gilt noch weiterhin, dass Sie sich auch größere Zukäufe bis 3 Milliarden zutrauen oder bleibt es eher bei Know-how-Verstärkungen? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Die zweite Frage hatte der Kollege Flämig schon angesprochen. JP Morgan hat zusammengezählt und kommt auf 5.000 Stellen, die schon verkündet worden seien. Hier und da ist das eine Zahl, die man guten Gewissens verwenden kann. Und die letzte Frage zum neuen Megacities und Infrastruktursektor. Ich weiß, ein langfristiges Geschäft, aber haben Sie das Gefühl, dass man dadurch zusätzliches Geschäft schon an Land gezogen hat, dass sich da Synergien ergeben haben? Denn manche sagen ja, es sei vor allen Dingen mehr Bürokratie. Insofern muss sich ja auch zusätzliches Wachstum daraus ergeben, dass sich der Sektor rechtfertigt. Danke.
Herr Hübner, da fange ich einmal quasi bleiben wir bei mehreren Milliarden, dass wir, also ich glaube, wir sollen keine spezifischen Zahlen nennen. Wir haben einfach gesagt, mehrere Milliarden heißt bei einer Größenordnung von 78 Milliarden für uns als Gesamtfirma auch, also eine sogenannte Bolt-on-Akquisition. Ich würde bei den ganzen, das ist, also um das klarzustellen. Das Zweite, ich würde einfach vorsichtig damit sein, dass wir jetzt quasi, ich habe die Zahl gar nicht im Kopf, ich weiß sie nicht, also ganz konkret. Ich kann nur sagen, insgesamt hat Siemens, wenn Sie sich die Beschäftigungswirkung im letzten Jahr anschauen, haben wir Beschäftigung aufgebaut. Wir sind zu 10.000 um 10.300 Stellen gewachsen. Davon sind etwa 2/3 in der Produktion. Gibt es auch Konsolidierungseffekte. Also wir haben im letzten Jahr insgesamt aufgebaut. Und zu den Megacities, zu den Infrastructure and Cities. Lassen Sie mich da eines noch einmal ganz klarstellen. Ich glaube, es ist wichtig, das wissen Sie alle, erstens waren das alle Geschäfte, die es bei Siemens schon längst gab. Zweitens haben wir diese Geschäfte jetzt durch den Infrastruktur- und City-Fokus ja mal ins Schaufenster gehoben. Es gibt also eine viel, viel härtere Transparenz. Es gibt jetzt also eine Margenvorgabe, den sich der Sektor stellen muss. Die gab es vorher nicht für die einzelnen Geschäfte dahingehend. Das ist ein Infrastrukturgeschäft, da kann man nicht kurzzyklisch. Und ich würde auch davor warnen, also dieses Geschäft Infrastruktur und Cities, wenn Sie nur auf den Teil Städte entwickeln, der große Trick wird sein, sich ganz bewusst auf Geschäfte zu konzentrieren, die man auch von der Kompetenz her wirklich abarbeiten kann. Also nicht auf Wachstum zu setzen, sondern Wachstums- und Lösungsgeschäfte ist nur dann gut, wenn man gute darunterliegende Produktgeschäfte hat, wenn es einen langfristigen Servicevertrag gibt, und dann ist das ein gutes Lösungsgeschäft. Aber jetzt einfach jetzt umzuswitchen und zu sagen, das ist der Sektor, der jetzt auf Biegen und Brechen kurzfristigst neue Wachstumsimpulse da generieren, das kann der ja gar nicht. Und es wird wichtig sein, dass Sie einfach einmal der Herr Busch und seine Mannschaft überzeugen bei dem bei den Sector Day, der jetzt stattfinden wird, und der wird dann also mit vielen, sicherlich mit Beispielen kommen, wie er das Ganze jetzt zusammengeführt hat, wie er das fokussiert, und auch das wird ein Geschäftsfeld sein und bleiben, wo es auch Portfoliostärkung, wie Herr Käser und ich das herausgesprochen haben, auch genau als Ansatz haben wird.
Ich meine, die Geschäfte hat es ja vorher schon gegeben. Es ist ja nicht so, dass die vom Himmel gefallen sind und uns jetzt da große Herausforderungen bereiten. Man muss die Dinge jetzt integrieren, in Ordnung bringen und die langfristigen Chancen dieses Sektors, dieser Geschäfte sind intakt. Und lassen Sie mich nochmal zu den Stellen sagen. Ich verstehe natürlich die Tauglichkeit von solchen Diskussionen für Überschriften. Nur wissen Sie, wer mit dem Abbau von Stellen prahlt als Manager, der muss sich vorher fragen lassen, warum er keine Arbeit dafür schafft. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht gut. Es ist schwer genug, wenn man Prioritäten setzen muss, weil die strukturellen Veränderungen ergeben haben. Aber mit dem Abbau von Stellen zu prahlen, ist eigentlich eine Verlusterklärung einer ordentlichen Wachstums- und Volumensorientierung. Deshalb würden wir eigentlich wirklich ganz ungern darüber sprechen. Wir sprechen mit den Betroffenen zuerst, schwer genug, weil man eben auch sicherstellen muss, dass das Geschäft gut weitergeht, um die Zukunft zu sichern. Aber wir wollen lieber mit denen reden, die es in erster Linie betrifft, und dann sehen wir weiter.
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen auf meiner Liste. Herr Vetter, Frau Mayer und Herr Madel. Wenn es noch weitere Wortmeldungen gibt, dann bitte ich Sie noch um ein Zeichen. Ansonsten würde ich die Wortliste dann auch bald schließen. Ich habe noch eine weitere. Herr Vetter.
Ja, guten Morgen. Ich habe noch eine Nachfrage, auch wenn Sie ungern drüber sprechen, auch noch mal zum Stellenabbau. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Käser, unterscheiden Sie zwischen temporärer und struktureller Schwäche? Und Sie haben als Beispiel für die strukturelle Schwäche insbesondere Europa genannt. Heißt das dann auch, dass ein möglicher Stellenabbau dann auch mit Schwerpunkt Europa passieren wird? Vielleicht können Sie auch noch was zu Deutschland und zu den Problemen dort sagen, ob Sie es da auch eher strukturell sehen und ob es da zu einem Stellenabbau kommen könnte.
Ich hatte nur versucht deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht nur, weil der Umsatz möglicherweise eher sich im Vorjahresniveau vermutlich einpendelt und ja auch immer wieder Produktivität da ist, ja, der also nicht wächst und Produktivität sucht, der müsste ja ceteris paribus letztlich in der Beschäftigung runtergehen. Und ich wollte nur mal deutlich machen, wir springen da jetzt nicht konfus zu irgendwelchen Maßnahmen des Arbeitsplatzabbaus, ohne verstanden zu haben, ob es eine dauerhafte strukturelle Veränderung der Umfeldbedingungen gibt oder ob es eine temporäre Schwäche ist. Und ich hatte als Beispiel genannt, eine potenzielle temporäre Schwäche könnte zum Beispiel der Automobilzyklus sein, an dem ja sehr viel konjunkturelle Entwicklungen hängen, vom Maschinenbau über die Halbleiterindustrie, über die Chemie mit der Kunststoff bis hin zu uns. Und da würde man garantiert nicht einen Struktureingriff machen, weil wir davon ausgehen, dass die deutsche Automobilindustrie und der Maschinenbau technologisch und von der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationskraft zu den Besten der Welt gehören. Und das wird auch wiederkommen. Da müsste man dann überlegen, wie man durch Flexibilisierung von Arbeitszeiten und so weiter und so fort das gestaltet. Und erinnern Sie sich an 2008 und 2009, da hat Deutschland und seine Unternehmen und im Übrigen auch sogar die Politik gezeigt, dass das auch besser geht. Strukturelle Dinge sind Sachen, wo der Produktlebenszyklus zu Ende geht, zum Beispiel. Strukturelle Dinge sind, wenn Wirtschaftsregionen, die früher zu den Trägern der Weltwirtschaft gehört haben, in den nächsten Jahren diese Rolle nicht mehr ausüben können. Das sind strukturelle Dinge. Da macht es auch keinen Sinn, zuzuwarten. Das wird höchstens schlimmer als besser. Da muss man sich eben mit neuen Strukturen befassen, wie man eben die neue Form, das neue Normal antizipiert. Und da ist natürlich Europa, und ich will das gar nicht generalisieren, aber da gibt es bestimmte Volkswirtschaften in Europa, die werden nicht mehr dahin zurückkehren, wo sie in den letzten 10, 20 Jahren gewesen sind, in den nächsten 10 Jahren. Und da muss man natürlich schauen, was das für ein Unternehmen und seine Aufstellung in diesem Go-to-Market, haben Sie ja gesehen, Punkt 3, was das bedeutet. Und das werden wir sehr sorgfältig machen. Und wenn wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir da die Strukturen neu ordnen müssen, dann werden wir das tun.
So, ich habe jetzt Ihre Wortmeldungen soweit alle aufgenommen, würde die Liste dann jetzt auch schließen, aber wir haben jetzt noch 7 Wortmeldungen. Frau Meier und danach Herr Madele.
Ja, ich hätte noch mal ein paar Fragen, und zwar zum einen zum Thema Solar. Können Sie noch mal beziffern, was die Belastung im 4. Quartal war und was insgesamt die Belastung war? Also was hat Sie das Solarexperiment, wenn ich es so nennen darf, gekostet insgesamt seit 2009? Dann nochmal zum EBITDA-Multiple Ihrer Softwarezukaufs. Wir haben auf Basis von Bloomberg-Daten schnell ausgerechnet, dass das müsste demnach über 12 liegen. Kommt uns ein bisschen niedrig vor, damit wir nichts Falsches schreiben. Vielleicht würden Sie doch mal noch eine Zahl nennen, welches EBITDA-Multiple der Kauf hat. Dann hatte ich vorher noch gefragt nach dem Ergebnisbeitrag des Wassergeschäfts. Wurde, wenn ich es nicht überhört habe, nicht beantwortet.
Mal vergessen.
Gut, dann kommt es vielleicht, oder vielleicht können Sie zumindest sagen, ob das Geschäft defizitär ist. Und dann nochmal zum Thema Stellenabbau. Sie haben ja gesagt, Sie wollen die Produktivität deutlich steigern. Der Umsatz wird leicht sinken. Also das ist eine reine Arithmetik, dass da Stellen überflüssig werden.
Und gerade bestätigt, das stimmt.
Und deswegen wollte ich mal fragen, ob überhaupt denkbar ist, dass der Stellenabbau vierstellig bleibt.
Frau Meier, bleiben wir, kürzen wir die Diskussion ab, weil Sie werden nicht... Ich glaube, wir sollen nicht versuchen, aneinander vorbeizuhören. Hoffentlich machen wir das nicht. Am Ende des Tages hat das natürlich Auswirkungen auf Stellen. Das ist ja unzweifelhaft. Aber was dieses Programm nicht ist, und das müssen wir uns also einfach mal vor Augen führen, was das nicht ist, dass quasi der Konzern irgendwo in seiner Weisheit von der Spitze heraus definiert hat, einen Stellenabbauplan, und die operativen Einheiten müssen das umsetzen. Herr Flemming hat ja sehr schön das in seiner Kommentierung heute schon gesagt. Das ist ein viel, viel breiteres Programm. Das wird in den Einheiten getrieben. Wir müssen uns verschiedene Beschäftigungswirkungen anschauen. Es werden Prozesse vereinfacht. Wir werden dann mit den Betroffenen sprechen, mit den Arbeitnehmervertretungen sprechen und ihnen zeitnah dann auch jeweils die Veränderungen zeigen. Und mehr gibt es dazu leider heute nichts zu sagen.
Herr Käfer, so, dann hatten wir das Thema Ergebnisbeitrag Wasser. Das war also üblicherweise im sehr niedrigen einstelligen Bereich, also prozentsatzweise. Das Wasser erwirtschaftet in etwa den gleichen Free Cashflow, wie die neue Akquisition nach Integration liefern soll. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn Sie unter Rating-Gesichtspunkten eben den Finanzmittelzufluss anschauen, der ja dort eine sehr wichtige Komponente ist, dann ändert sich dadurch im Free Cashflow eher weniger, zumindest im Laufenden. Dann sagten Sie ja mit dem Thema, Bloomberg sagt über 12, das schließt ja 15 nicht aus. Ne? Wenn man über 12 liegt, schließt das ja 15 nicht aus. Und dann Solar, das waren etwa 250 Millionen nach Steuern im vierten Quartal, ungefähr. Ich glaube 254 oder sowas, aber etwa 250 nach Steuern. Und was es insgesamt gekostet hat, da glaube ich, ist es noch etwas früh, weil ich glaube, es ist gut, Bilanz zu ziehen, wenn die Aktivität auch veräußert ist. Da gibt es noch eine Reihe von Nebenbedingungen, die dann bis zum endgültigen Verkauf und der Abwicklung kommen. Und wenn wir mit dem Thema abgeschlossen sind, dann werden wir auch berichten, wie es insgesamt sich dargestellt hat. Im Augenblick, wie gesagt, ist es zu früh. Natürlich gibt es höhere Aufwendungen als die 250, ist vollkommen klar. Da gab es ja auch schon Schätzungen, die deutlich höher waren. Aber stellen Sie sich vor, wir kriegen einen Verkaufserlös. Da müsste man denn ja dagegen rechnen. Und deshalb ist es viel zu früh im Augenblick, die Bilanz zu ziehen. Wir machen das, wenn wir diese Geschichte auch insgesamt abgeschlossen haben. Produktivität, das stimmt, klar. Ich meine, wenn der Umsatz flach ist und die Produktivität 3% angenommen ist, dann geht es ja dagegen. Es sei denn, Sie haben Preisverfall. Und deshalb müssen Sie den Preisverfall in Prozent immer obendrauf rechnen, weil wenn Sie den gleichen Umsatz erzielen wollen und sagen wir 2-3% Preisverfall haben, müssen Sie ja 2-3% mehr Produkte bauen, damit Sie wieder das Gleiche kriegen. Ja, und deshalb, wenn Sie mal annehmen, dass der Preisverfall 2,5-3% sein wird, das nehmen wir zumindest an für 2012-14 im Mittel, und wenn Sie das für 2013 annehmen, liegen Sie nicht so verkehrt, dann heißt es ja im Grunde, dass man 3% Produktivität braucht, um die Menschen zu halten. Sonst müssen wir mehr einstellen, weil wir mehr Produkte zu schlechteren Preisen liefern müssen. Also insoweit ist das nicht immer nur eine monokausale Entwicklung, sondern es hängt auch vom Preisverfall im Umsatz ab.
Herr Madel, ne? Und danach Herr Benz in den Block 4.
Ja, danke. Wenn man die Ziele bei Ergebnismarge hört, 12% und die Ergebnismargen von Power Transmission und Oil and Gas Geschäft, könnte man fast das Gefühl haben, dass diese Geschäfte das nicht schaffen werden. Sind Sie optimistisch, dass Sie das doch schaffen oder stehen Sie eher zur Disposition? Und dann eine zweite Frage zum Verständnis. Diese Sonderbelastung 1,2 Milliarden für das letzte Jahr, können Sie das bitte aufteilen? Und noch zum Nachfrage an Herrn Käse für diesen Preisverfall. Das betrifft 2,5-3%, das betrifft das ganze, der ganze Konzern.
Ja, genau.
Okay, danke.
Ja.
Herr Käse.
Also diese 12%, größer gleich 12% oder mindestens 12%, das wollen wir in 2014 erreicht haben, und zwar für die Summe der Sektoren. Für die Summe der Sektoren. Total Sector Profit. Vorsteuern. Und da werden natürlich welche dabei sein, die eher drunter liegen, und es wird auch viele geben, die drüber liegen. Und daraus ergibt sich eigentlich schon, dass durch eine Optimierung und eine Fokussierung auch im Spektrum da verwässernde Elemente, wenn sie dann auch nicht mehr da sind, accretive wirken. Und ich meine, wenn Sie sagen, diese 12%, sind Sie optimistisch? Wir haben uns das... Wir werden in 2 Jahren das erreichen. Dafür stehen wir Ihnen hier gerade. Sonst hätten wir das nicht hingeschrieben. Und deshalb liegt es an uns, das zu erreichen. Das gibt natürlich immer wieder Dinge, die passieren können, aber da reden wir dann darüber, wenn sie passiert sind und nicht, was alles sein kann in 2 Jahren. 12% mindestens Summe-Sektor in 2014, das ist das Commitment. Und das war zwar sicher relevant für den BART, aber es ist wichtig als Commitment und das nehmen wir auch ernst.
Herr Benz und danach.
Herr Löscher, Sie haben vor 2 Jahren an dieser Stelle eine markante Aussage gemacht, die, glaube ich, viele beeindruckt hat. Sie haben damals gesagt, Siemens sei, Zitat, ein normales Unternehmen der globalen Spitzenklasse. Werden Sie das heute immer noch so sagen oder sehen Sie dieses Versprechen noch nicht eingelöst?
Also wir sind... Und deswegen bin ich also absolut, das ist der Unterschied. Historisch hätten wir uns jetzt hingesetzt, zurückgelehnt, hätten wir gesagt, wunderbar, wir haben das zweitbeste operative Ergebnis in der Geschichte eingefahren, jetzt lass uns das feiern. Wir sagen uns, schauen uns an und sagen uns, wo war denn der Wettbewerb? Und da sind wir zurückgefallen. Also wir haben uns ganz klar Wir waren dort im Jahre 2011, wir sind jetzt dort wieder zurückgefallen und wir müssen wieder dorthin. Und das ist der Anspruch, den wir haben. Aber es wird ja ein bisschen damit auch in Verbindung gebracht, ja wieso, das ist doch jetzt ein Ausdruck, da müssen Sie doch jetzt Ihr Maßnahmenpaket aufsetzen, das heißt im Umkehrschluss, das kann ja gar kein normales Unternehmen sein. Und da würde ich ein bisschen bitten, dass wir das einfach auch als eine, das ist jetzt ein Programm, da muss die Mannschaft die Ärmel hochkrempeln. Jede gute Firma auf dieser Welt hat ein ähnliches Programm aufgesetzt. Und wir machen das genauso. Bei uns hat es den klaren Ziel, dass wir jetzt zurückkehren wollen, dass wir den Anspruch haben und dass wir uns da nicht entmutigen lassen und sagen, das war halt, es wird schwieriger im makroökonomischen Umfeld und daher weichen wir davon ab, dass wir nicht auch mit den Besten auch vom profitablen Wachstum mit den Spielern, mit denen wir uns da vergleichen, in diesem One Siemens Cockpit. Daher haben wir dieses Cockpit ja uns immer wieder haben wir es ja kreiert und wir halten uns diesen Spiegel quartalsweise vor. Und da können wir nur sagen, 2012 war gut, aber bei Weitem nicht mit dem Anspruch, den wir uns selbst gesetzt haben. Und 2014 wollen wir uns den Spiegel wieder vorhalten und sagen können, so, wir sind wieder dort, wo wir waren und wo wir hingehören. Aber die Normalität im Sinne, dass wir einfach jetzt auch uns um Kosten, Produktivität kümmern müssen und dass wir operative Exzellenz von den Einheiten einfordern, das geht genau in die Fragestellung, wenn das makroökonomische Umfeld schwieriger wird, dann muss die Mannschaft mit eigener Kraft die eigenen Hebel weiter treiben, die wir selbst in der Hand haben. Und das machen wir in Zeiten wie diesen.
Jetzt gehen wir auf die linke Seite von uns. Sie sind ein bisschen verdeckt für uns.
Ich kann auch gerne aufstehen. Ich, Quast von Dow Jones, ich habe auch nochmal 4 Fragen. Es klang vorhin schon so ein bisschen an. Jetzt nochmal die Frage, hat Siemens mit seinem Effizienzprogramm zu spät reagiert im Vergleich zu der Konkurrenz? Dann können Sie mir ein praktisches Beispiel geben, wie dieses bessere Projektmanagement aussehen soll? Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Dann eine Frage noch zu dem Teil des Wassergeschäfts, der verkauft werden soll. Können Sie da eine Einschätzung geben, welchen Anteil dieses Geschäft am Wassergeschäft insgesamt hatte? Also ob da zum Beispiel ein Viertel vom Umsatz her verkauft werden soll oder ähnliches. Und dann die letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich es überhört oder überlesen habe, es wurden 5 von 6 geplanten Einsparungsmilliarden näher erklärt. Die 6. Milliarde habe ich irgendwie nicht gefunden. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Danke.
Herr Käser?
Ja, das mache ich gerne. Also das Effizienzprogramm zu spät. Ich hatte das vorhin schon versucht, mit der Metapher des Rückspiegels zu erläutern. Hätte man gewusst, dass der Zyklus nur noch halb so lang dauert, hätte man das sicherlich etwas früher anders nuanciert. Es ist viel wichtiger, dass man es macht, lieber spät als nie. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir sind auch zu einer, wie wir glauben, sehr anspruchsvollen Rentabilitätssteigerung committed und werden das auch erreichen. Was muss man tun, um ein besseres Projektmanagement zu machen? Diese Milliarde Verbesserung der Prozesse in den Projekten. Da gibt es eine ganze Reihe von operativen Maßnahmen. Im Grunde geht es darum, zu verhindern, dass wir wieder ähnliche Belastungen haben wie 2012, die sich ja insgesamt mit etwa 1,2 Milliarden dargestellt haben. Und dort sehen Sie, die Frage war vorhin ja auch, ob ich das aufreißen kann, etwa 600 Millionen alleine waren das Thema Nordsee und Anbindung von Wind. Etwa 200 Millionen waren das Thema Finnland-Reaktor. Da sind Sie alleine schon, dass wir mit sehr großen Projektwidrigkeiten zu kämpfen hatten. Das muss besser werden. Und es wird auch dadurch besser, dass wir eben nicht mehr zu viel auf einmal erreichen wollen. Eine starke Konzentration, eine Fokussierung auf das, was wir vor uns haben. Wir arbeiten das eins nach dem anderen konzentriert und erfolgreich ab. Und wie gesagt, wenn Sie den Wunsch haben, das noch etwas tiefer zu verstehen, die Gelegenheit gibt es sehr gut. Nächstens bei den Sektorkonferenzen. Es ist im Dezember, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Energiesektorkonferenz. Da wird man ganz intensiv Division für Division, Projekt für Division, für Projekt auf diese Einzelmaßnahmen eingehen. Und dann kann man die inhaltlich auch besser nachvollziehen. Und wir werden auch laufend über die Erfolge berichten. Das Thema Wassergeschäft, also das, was heute zur Disposition steht, ist in etwa diese Milliarde. Wir hatten schon zu einem früheren Zeitpunkt einen Teil davon, der etwa 20% höchstens betrug, abgespalten und in das Öl- und Gasgeschäft integriert. Bei der Energie, da passt das wunderbar hin, ist auch sehr profitabel, ist eine sehr natürliche Entwicklung dieser jeweiligen Aktivitäten dort und es läuft auch ganz gut. Und die 5 Milliarden gefunden von 6, das ist nochmal so, dass sich im Wesentlichen die 5 Milliarden zu dem Ordnungspunkt 1 des Programmes konzentrieren, also 3 für das Thema Kosten, Einkauf, Design to Cost, etwa eine mit bessere Projekte und die restliche haben Sie auch gefunden. Und die 6. Milliarde ist eine Subsumierung aller 3 Maßnahmen der Effizienz, der Go-to-Market-Geschichte, des Themas der Infrastruktur und natürlich auch die Verbesserung intern der Prozesse. Und nachdem diese 1 Milliarde sich auf 3 Punkte bezogen hat, wollten wir von Einzelbeispielen hier absehen.
Herr Reibka und danach Herr Flämig direkt daneben.
Noch 2 kurze Fragen. In den 1,5 Milliarden, die Sie als Sonderkosten oder Sonderaufwendungen für das neue Programm jetzt angesetzt haben, sind Abschreibungen drin. Wo fallen die an und in welcher Höhe? Vielleicht können Sie das sagen. Und dann, Herr Löscher, haben Sie, ich weiß, Sie wollen über Wettbewerber ungern sprechen, aber es gibt hausgemachte Ursachen, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Gibt es vielleicht auch strukturelle Nachteile, die Sie als in Europa verwurzeltes Unternehmen haben gegenüber anderen Wettbewerbern? Danke.
Ich fange mal mit den Wettbewerbern an. Das kann sich natürlich über Zeit immer wieder ändern. Aber jetzt in dieser Krise, jetzt jedes Unternehmen, was sozusagen in einem Markt zu Hause ist, der in einer Rezession ist, hat natürlich also andere Themen zu bewältigen als ein Unternehmen, das sozusagen in einem Markt tätig ist, wo der Markt wächst. Das ist also eine zusätzliche Herausforderung, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ändert sich auch über Zeit. Also das will ich nicht grundsätzlich einen strukturellen Nachteil, aber das ist natürlich geschäftsbezogen, kann das schon Auswirkungen haben. Nehmen Sie das Solargeschäft. Das Solargeschäft haben wir angenommen, als wir das gekauft haben. 2 große Märkte, Spanien, USA. In beiden Märkten wurden quasi die Subventionen gekürzt und heute ist der Markt da komplett weg. Also der Käse hat ja angedeutet, wenn wir uns auch quasi, wir müssen uns auch immer wieder anschauen, in welchen europäischen Ländern müssen wir quasi mit den Infrastrukturen wie umgehen und wie können die weiterentwickelt werden. Also heute ist quasi in der jetzigen Krise in Europa, ist natürlich das für uns eine zusätzliche Herausforderung. Andere, die heute den Heimatmarkt Asien haben, haben das vielleicht anders. Siemens hat die Stärke, dass wir 34% des Umsatzes, wir sind in den Schwellenländern, wir sind überall dort schon aufgestellt. Das heißt, wir haben nicht ein Problem, das ist jetzt in einer Art und Weise auf uns zukommt, die da eine Größenordnung hat, die wir dann nicht also konsequent managen könnten. Diese sogenannten BRICS-Länder sind 6% oder 7% unseres Umsatzes. Aber generell ist heute der regionale Unterschied von Märkten auch im konjunkturellen Umfeld anders, als es noch vor einigen Jahren waren.
Ja, die 1,5 Milliarden vielleicht nochmal. Ich meine, das sind Aufwendungen, die das gesamte Spektrum umfassen. Das kann gehen in Richtung Wertberichtigungen von Assets. Denken Sie daran, wenn wir zum Beispiel Standorte zusammenfassen, Bürogebäude zusammenfassen, weil wir letztlich Dinge straffen, dann führt es zu Wertberichtigungen dieser Assets, weil die Nutzungsdauer sich ändert oder weil wir vielleicht einen längerfristigen Mietvertrag haben. Also das sind Wertberichtigungen für Assets. Es kann zu Sonderaufwendungen für Material kommen, dass wir mit neuen Materialkomponenten arbeiten, die alten nicht mehr notwendig sind, aber letztlich doch ein Payback sich ergibt über das Programm. Und es sind natürlich aber auch, das ist vollkommen klar, Aufwendungen da für Wertschöpfungsanpassungen. Ja, ist vollkommen klar, die man üblicherweise dann eben auch anders übersetzen kann.
Herr Flämig und dann als letzter Herr Weiß. Herr
Flämig. 2 kurze Nachfragen. Erstens, wie haben Sie die Zielmarge von mindestens 12% festgelegt? Ist das ein Konkurrenzvergleich? Ist man da auf Höhe der Konkurrenz oder besser? Oder ist das Niveau 2011, was da als Maßstab genommen wurde? 2. Frage, sind weitere Belastung aus dem Iran-Geschäft angekündigt. Welche Größenordnung ist denn da zu erwarten? Danke.
Herr Käser.
Also wir hatten ja jetzt auch uns schon damit befasst, wie denn bestimmte Folgewirkungen aus schon länger verhängten Sanktionen, die jetzt auch verstärkt werden sollen, auf die Zahlungsfähigkeit und in Teilen sogar die Willigkeit der Kunden dort in der Region sich auswirken. Und wir hatten auf dieser Schlussfolgerung und dieser Einschätzung die Bilanzierungsmethode geändert von Percentage of Completion, also von einer wertschöpfungsbezogenen Gewinnrealisierung hin zu Cash-Based Accounting. Das langweilt alle fürchterlich, die sich da im Einzelfall nicht befassen. Aber diese Änderung der Bilanzierung, diese Vorsicht hat dazu geführt, dass wir 350 Millionen sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis reduziert haben. Und im Übrigen auch fast 700 Millionen im Auftragsbestand. Der ist nicht weg, aber wir setzen die Werthaltigkeit im Augenblick konservativer an. Und wenn bezahlt wird, realisieren wir auch den Umsatz und den Gewinn. Das ist die auch Natur dieses Cash-Based Accounting. Das dazu, wir haben auch natürlich vorsichtshalber darauf hingewiesen, dass bei einer potenziellen Verschärfung dieser Sanktionen bis hin zu potenziellen Eskalationen wir noch ein Vermögensexposure im Zusammenhang mit diesen Geschäften haben. Denken Sie nur daran, dass diese Projekte ja, wie Sie hier zum Beispiel in dieser Halle sehen, das ist ja nicht nur irgend so ein kleines Produkt, das man halt mal ins Regal legt, wenn es nicht gebraucht wird und verkauft woanders hin. Das sind ja oft auch wirklich für den Kunden hergestellte Anfertigungen wie Turbinen oder Ähnliches. Und deshalb haben wir natürlich eine bestimmte Art von Kosten der Betriebsbereitschaft. Und im Grunde existiert ja hier ein Vertrag, ein gültiger Vertrag, der nur durch ein Force Majeure im Augenblick unterbrochen wird. Und man kann ja nicht ausschließen, dass durch Entwicklungen, wie man sie auch in Libyen oder in Irak oder anderweitig gesehen hat, dass wieder alles zu einer Normalisierung kommt. Und bis dahin haben wir natürlich laufende Kosten auf. Wir können ja nicht einfach die Leute und das Projekt weggeben, wenn das wieder sich ändern kann. Zweitens, bei einer Eskalierung, die nun sich wirklich niemand wünscht, gibt es auch noch ein potenzielles Asset Exposure in dem Land. Und diese Dinge haben wir natürlich jetzt als nicht wahrscheinlich oder nicht überwiegend wahrscheinlich bewertet. Aber es ist, glaube ich, guter Brauch eines guten Disclosures darauf hinzuweisen, dass das bei einer Veränderung der Grundvoraussetzung noch etwas kommen kann.
Herr Weiß.
Das ist eine ganz kurz technische Frage an...
Also eine Frage ist noch offen, die 12%.
Entschuldigung, Herr Weiß.
Also größer gleich 12% ist ja nach oben offen. Und die 12% sind tatsächlich so entstanden, dass wir einfach uns überlegt haben, was können wir denn eigentlich? Was haben wir denn schon mal gemacht? Und die 12 hatten wir schon ein paar Mal, manchmal richtig und manchmal nur bereinigt um Sondereffekte. Aber es ist in der operativen Kraft des Geschäftes machbar. Und deshalb haben wir uns auf 12 gelegt in der Untergrenze und der Rest wird sich finden. Sie werden möglicherweise, wenn Sie heute Nachmittag Lust, Gelegenheit und Zeit haben, in die Finanzmarktdebatte da einzusteigen, werden Sie möglicherweise Stimmen hören von etwas eifrigen Kollegen dort, die sagen, ja, viel zu wenig. Weil 11 habt ihr ja schon in 2012 gehabt, wenn ihr die Sonderbelastungen dagegen rechnet. Also diese Debatten kann man auch haben und deshalb 12 haben wir schon gesagt und größer gleich heißt, dass man es auch nach oben übertreffen darf.
Herr Weiß.
Technische Frage an den Herrn Käser. Sie hatten uns netterweise erwarteten Kostendruck genannt in Größenordnung von 2,5-3% für die nächsten 2 Jahre. Können Sie uns ungefähr die Größenordnung, was Cost Inflation angeht, auch sagen? Und das Letzte wäre eine Abschlussfrage an den Herrn Löscher. Bei dem, was Sie sich jetzt vorgenommen haben für 2013 in Summe, die Kosten massiv senken, konsolidieren, restrukturieren, alles, was Sie aufgeführt haben, Kosten für dieses Programm möglichst niedrig halten, das Portfolio durchleuchten, Akquisitionen suchen. Das klingt so, als ob Sie mit dem Kopf dieses Jahr ganz weit unten wären und Ihren Kalender komplett voll hätten für 2013 und das Jahr mit dem, was Sie sich da vornehmen, quasi schon voll ist. Und die Chancen nach vorne vielleicht dann erst irgendwann später kommen, wenn Ihr ganzer Kalender abgearbeitet ist. Wäre das eine faire Einordnung?
Herr Weiß, dann fange ich einmal. Ich glaube, dass der Vorstand der Siemens AG jetzt einfach ganz was Einfaches macht. Wir haben eine klare Strategie. Wir hinterlegen die mit ganz einfachen Maßnahmen. Das ist Hausarbeit. Das wird von der Mannschaft abgearbeitet. Und wir haben den Kopf frei, um die Firma strategisch weiterzuentwickeln, die richtigen Schritte zu setzen. Und wir haben auch die Konsequenz, den Anspruch und die Tatkraft, das auch umzusetzen. Darum geht es. Also insofern haben wir alle den Kopf ganz frei.
Herr Käfer?
Ja, dann vielleicht zu Preisverfall. Das stimmt, wir antizipieren den über die Periode von 2 Jahren im Mittel von 2,5 bis 3. Die Cost-Inflation, das ist schwieriger, weil da gibt es Tarifteuerung in Deutschland und in China und in Indien und in noch 134 Ländern dieser Welt, wo wir größere Aktivitäten haben. Deshalb ist es ganz schwer, da einen Durchschnitt zu ermitteln, weil es wirklich regional bedingt ist. Aber der Maßstab in dieser Überleitung, die Ihnen vorliegt, der ist korrekt. Das heißt also, wenn 2,5 bis 3 vom Umsatz eine Länge der Balken abbildet, dann können Sie im Rückschluss ausrechnen, was da ungefähr rauskommt. Ja, ist das fair? Ist ein bisschen Arbeit, aber immerhin kann man das Ergebnis kriegen.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Frage- und Antwortrunde. Sie können heute Nachmittag den Analyst-Call im Internet verfolgen. Der Finanzkalender sieht den 23. Januar als unser nächstes Datum vor mit der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal im Rahmen vor unserer Hauptversammlung. Jetzt sind Sie alle eingeladen, bei uns zu bleiben und noch an dem Imbiss teilzunehmen. Die Herrn Löscher und Käser stehen auch noch zur Verfügung dort. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, auch an den Führungen, die wir hier durch das Gasturbinenwerk Ihnen anbieten. Das lässt sich sicher für den einen oder anderen auch zwischen Essen und Arbeit schieben. Und es lohnt sich wirklich. Herzlichen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.